Ja, das Predigtthema Gottes Kraft erleben. Wir werden miteinander ins Richterbuch hineingehen und den Gideon anschauen. Der Gideon, wenn man an den denkt, denkt man vielleicht gut, dass es solche Männer gibt. Jung, mutig, kraftvoll. Ihr habt ein Beispiel unter euch. Wir haben den Gideon. Wo sitzt er? Da ist er, genau. Ich habe schon überlegt, ob ich dich Führer holen müsste, aber ich lasse es. Wenn man an den biblischen Gideon denkt, dann denkt man vielleicht auch wirklich jung, mutig, kraftvoll. So ist der Mann. Er ist genial, hat einen grossen Verstand, ein Held. Ein biblischer Held, zu dem man gern aufschaut. Aber wenn man genau her schaut, ist es nicht einfach eine Gabe von der Natur. Er ist eigentlich ein ganz unbekannter Bauernbursch. Er kommt aus einer unbedeutenden Familie raus. Aus einer kleinen Familie. Bis zu dem Moment, wo Gott ihn gerufen hat, kommt er eigentlich nicht gross ins Rampenlicht. Er ist unbedeutend klein. Der Gideon ist eben nicht ein mutiger Draufgänger, wie man ihn vielleicht gern hätte. Wir sehen da in dieser Geschichte, die wir jetzt anschauen, dass Gott einen schwachen Mann gebraucht. Der Gideon hat nämlich Angst. Es gibt Leute, Christen, die denken, wenn ich glaube, dann ist das wie ein Besitz. Dann habe ich das. Ich glaube, dann besitze ich das und dann ist mir alles möglich. Und dann habe ich keine Angst mehr. Aber wenn man ins Neue Testament auch hineinschaut, zu den Freunden von Jesus, Petrus und die anderen Jünger, die haben auch Angst gehabt und keinen Mut. Das, was Gott ihnen aufgetragen hat, war ihnen zu schwer gewesen. Aber Jesus, Gott, er hat immer wieder gesagt, wenn ich dich sende, dann sieht alles anders aus. Dann kannst du. Es ist meine Verantwortung, sagt Gott, dass es gelingt. Es geht auf meine Rechnung. An uns ist es, Gott zu vertrauen. Gott zu Vertrauen aussprechen und ihm sagen, schau, du hast mir etwas gesagt und ich lese es in der Bibel und ich weiss, es kommt von dir. Ich vertraue dir. Du lügst mich nicht an. Den Wort von Gott glauben können. Die Zusagen für sich selber können zu nehmen. Gott sucht solche Menschen. Menschen, die ihm völlig vertrauen und Ja sagen zu seinem Wort. So einer war der Gideon. Jetzt verschreckt nicht gleich. Ich habe 7 Punkte, ihr habt sie bei euch auf dem Gottesdienstzettel. Ich fühle mich bei euch so wohl, ich könnte sicher 2 Stunden reden. Aber ich versuche mich zu begrenzen, die Punkte sind zum Teil recht kurz. Aber ich möchte gerne miteinander durchgehen. Das Erste, pack die Sache früher an. Wir schauen ins Richterbuch miteinander. Richter Kapitel 7, Vers 1. Da fängt die Geschichte an. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, also wir kommen jetzt in eine Kriegsgeschichte rein. Das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod. Was mir als Erstes auffällt, er hat sich früher aufgemacht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gilt es, sich früher aufzumachen. Schau, ich habe schon so oft erlebt, und selbst in Gemeindeleitungen, bei Leuten, die sehr fromm sind und geistlich sind, dass man kann Gottes Reden wieder zerreden. Da hat man einen Auftrag bekommen und weiss ganz genau, Gott hat jetzt zu uns geredet. Aber dann finden wir Menschen eben doch so viele gute Gründe, um das eben dann nicht umzusetzen, um das nicht zu tun. Da kommt unser logischer Verstand. Ah nein, so kannst du es ja nicht. Und vielleicht sollte man noch prüfen und überlegen und vielleicht noch mehr beten. Und dann wird es in endlosen Palaver zerredet. So können wir Gottes Sache nicht vorantreiben und so wird Gott auch sein Reich nicht bauen und wir können dann nichts bewirken. Wenn Gott dir etwas auf deine Seele gibt, in dein Herz gibt, wenn Gott zu dir redet, sagst, dass du sollst jemandem einen Brief schreiben, dass du jemandem sollst anrufen oder was auch immer. Es können so viele verschiedene Sachen sein. dann schau, dass du Zeit nicht verlierst, es wirklich umzusetzen. Pack die Sache früher an. Schieb es nicht auf die lange Bank, sondern mach es sofort. Ich bin manchmal erstaunt, wie viel Faulheit es denn doch gibt unter Christen. Wo vielleicht aber auch doch aktiv wirken. Aber Faulheit, das umzusetzen, manchmal ganz einfache Sachen, was Gott sagt, weil wir so viele Gründe haben, etwas nicht zu tun. Aber ich sehe in der Bibel, dass Gott nicht Schwätzer braucht, sondern er braucht Täter. Er will Leute, die es umsetzen. Es geht also darum, dass wir beten, dass wir reden und hören und dass wir es dann aber auch tun. Prediger 11, Vers 4 steht, wer immer nach dem Wind zieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Also wenn du immer nach dem Wind schaust, wie ist die Situation? Oh, kann ich jetzt, kann ich nicht? Dann wirst du nicht zum Säen und zum Ernten kommen. Das heisst, du wirst nichts bewirken. Wenn Gott etwas dir aufs Herz legt, wenn er zu dir redet, dann pack es an und setz es um. Und jetzt schon der zweite Punkt. Lass dich in dem allem aber auch von Gott korrigieren. Im Vers 2 von Richter steht dann, der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Was will Gott von mir? Das ist doch immer wieder die Frage. Und frag dann, wenn du etwas erkannt hast, lasst dir erstens mal in die Karte schauen und lass dir dann deine eigenen Lebenspläne von Gott korrigieren. Ganz entscheidend ist da, der Herr sprach zu Gideon. Es war also nicht der Dani. Ich habe den Gideon da noch nicht gekannt. Es war nicht irgendein Mensch. Es ist wirklich von Gott gekommen. Vom Allmächtigen. Alles hat doch nur einen Sinn, wenn wir auf dieser Linie sind, wo Gott uns segnen kann. Also das, was Gott will, soll uns in dem Moment bestimmen und soll auch das sein, was wir wollen. Lass ich mir aber in meine Lebenspläne hineinschauen, lass ich mich korrigieren von Gott, wenn er sagt, du, eigentlich will ich es gern anders haben. Spannend finde ich bei dieser Geschichte, aber auch bei anderen Geschichten, dass Gott sich oft Schwache ausgelesen hat. Nicht die, die von selber denken, boah, ja, komm, Gott, geh zur Seite, ich pack's, ich bin der Held, ich schaffe es. Immer wieder, wenn wir die sogenannten Helden anschauen in der Bibel. Das sind schwache Leute gewesen, kleine Leute. Und in 1. Korinther 1, 29 steht dann eben die Erklärung, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Wie wenn ich selber im Griff habe, dann kann ich sagen, ah, super, Dani, hast du gut gemacht. Ich merke, es tut gut, wenn ich merke, eigentlich schaffe ich es gar nicht alleine. Weil wenn es dann gut geht, dann kann ich es mir selber auch gar nicht auf meine Liste schreiben. Dann weiss ich, ohne Gott hätte das gar nicht funktioniert. Jetzt zu dem Punkt, wo Renate schon erwähnt hat, wo sie gesagt hat, ihr sollt gut zuhören. Nur kein Zwang. Niemand muss mitmachen. Da lesen wir den Vers 3. So lasst nun ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Also wer ängstlich und verzagt ist, wer keinen Mut hat, wer den Verheißungen von Gott nicht glaubt, der soll umkehren. Wer keine Lust mehr hat, soll heimgehen. Niemand muss mitmachen. Weißt du, ihr kennt das vielleicht auch, ich kenne das aus dem Gemeindedienst, dass immer wieder Leute auf mich zukommen und sagen, du, Dani, muss ich denn im Reinigungsteam mitschaffen? Muss ich denn in der Kinder- und Jugendarbeit mitschaffen? Muss ich im Lobpreis mitschaffen? Oh, eigentlich mag ich nicht. Nein, du musst nicht. Du musst überhaupt nicht. Lass doch, wenn du verzagt bist, wenn du überarbeitet bist, lass. Man muss nicht. Irgendwie geht uns doch das als Christen, als Schweizer gegen den Strich, oder? Wir hätten doch gern, dass möglichst viele mitschaffen. Und wenn jemand nicht ganz überzogen ist, dann versuche ich doch, ein Einzelgespräch mit ihm zu machen, dass ich ihn überzeugen kann. Moll, also komm, also es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Und ich versuche ihn zu überzeugen, dass er auch mit dabei ist. Jesus hat sogar seine eigenen Jünger angeboten, wenn ihr auch noch weggeht. Im engsten Kreis hat er es angeboten, wenn er weggeht. Und schau, das Spannende finde ich, Gott braucht niemand. Gott braucht niemand. Er will uns brauchen. Er will dich brauchen. Er will durch dich wirken. Aber er braucht niemand. In der alten Gemeinde, wo ich war, im Zürich Oberland, da war mir ganz spannend. Wir hatten einen internationalen Abend, Leute aus verschiedenen Kulturen eingeladen. Und es war eine Frau da, die wir dann gefragt haben, wer hat dich eingeladen? Wie bist du dazu gekommen? Dann sagt sie, niemand. Ich bin einfach gekommen. Und dann hat sie uns interessiert, ja, wie ist das gekommen? Und dann hat sie selber gesagt, sie hat die Bibel bekommen und hat in dieser Bibel gelesen, hat Gott kennengelernt, ganz alleine. Durchs Bibel, es hat ihr niemand geholfen, hat sie niemand begleitet, hat sie niemand erklärt. Sie selber hat durchs Bibel lesen Jesus gefunden, hat ganze Sachen mit Jesus gemacht und Jesus selber hat ihr im Gebet gesagt, geh dort an dem Abend, da ist etwas für dich. Und sie ist gekommen. Wir sind da gestanden und haben gesagt, wow. Gott kann auch alleine, er braucht niemanden. Aber er will uns gern Anteil geben daran, an seinen Sieg. Wenn wir dabei sind, dann sind doch wir letztlich gesegnet. Du musst nicht dabei sein, aber wenn du dabei bist, dann bist letztendlich du gesegnet. Es ist ein Vorrecht, dürfen mitschaffen. Und ich würde am liebsten fragen, wo sind all die Leute, die gern dabei sein wollen? Die mit Gott Sieg erreichen? Beantworte es dir vielleicht einfach mal selber für dich. Willst du dabei sein? Niemand muss gezwungen sein. Gott kann mit kleinen Zahlen viel bewirken. Es geht nicht um eine Masse, um Grosses zu bewirken. Möglichst mit vielen Leuten. Gott braucht Leute, die ihm bedingungslos vertrauen. Um das geht es ihm. Er braucht Leute, die nicht auf die eigene Kraft setzen, sondern auf seine Kraft setzen und ihm ganz folgen. Und jetzt ist das spannend, wir haben gelesen, von 32'000 hat er 22'000 heimgeschickt. Die sind heimgegangen. Ist eine krasse Bilanz von dem Volk Gottes, oder? Das Volk Gottes, das eigentlich schon so viel mit ihm erlebt hat. Der vierte. Schau nicht auf grosse Zahlen. Jetzt geht es weiter da. Vers 4 bis 8, da werde ich nur einen Ausschnitt vorlesen. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Und dann bringt er ein Beispiel. Er sagt, er soll die Leute an einen Fluss bringen. Und dann kommt es darauf an, wie die Leute trinken. Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Es ist das Krasse, das Kriegsvolk ist schon so klein geworden und Gott sagt, es ist immer noch zu zahlreich. Und jetzt soll er sie separieren. Die einen, die gehen runter auf die Knie, auf die Hände und die lecken wie ein Hund. Wie macht man das? Also nicht gerade sehr vornehm, nicht gerade sehr anständig. Was macht man, wenn man leckt? Man geht runter, man braucht seine Hände ein bisschen zum Aufstützen, dass man nicht ins Wasser übergeht, sonst wird man nass. Und leckt und man schafft es gar nicht, links und rechts und hinten und alles im Blick zu haben. Wenn man jetzt runterknüllt und mit der Hand das Wasser zum Maul nimmt, dann kann man noch ganz gut schauen, oh, kommt irgendwo ein Gegner? Kommt irgendwo Gefahr auf mich zu? Gott hat diejenigen wollen, wo wie ein Hund Wasser lecken. Wo ihre Sicherheit komplett aus der Hand geben. Wo nicht denken, ich muss es selber noch im Griff haben. Ich muss doch schauen, wo ist jemand? Sondern wo alles aus der Hand geben. Und das ist nicht so einfach. Wir wollen es doch gerne im Griff haben. Eigentlich gefällt uns das nicht. Wir wollen es unter Kontrolle haben. Aber wenn wir Gottes Auftrag wirklich erfüllen wollen, dann können wir nicht alles unter Kontrolle behalten. Wir sind gezwungen, Sachen zu tun, wo wir den Ausgang dann noch nicht kennen. Aber wir tun es, weil wir Gott dienen wollen. Der zweite Grund, also es gibt viele, viele Auslegemöglichkeiten von dem Beispiel. Eigentlich, also Dune hat im klassischen Gottesdienst auch jemand gesagt, eigentlich ist das doch unanständig, oder? Warum nimmt Gott die? Aber es hat eben andere Gründe gehabt. Ein weiterer Grund kann sein, wenn du die Hand zum Maul nimmst, dann brauchst du länger. Es ist vornehm, es ist bequem. Und die runtergehen mit dem Maul zum Wasser, die wollen rasch trinken. Die wollen möglichst schnell wieder fertig sein und weitergehen. Die selber auf Bequemlichkeit verzichtet und parat sind, für Gott im Einsatz zu sein. Aber Gideon würde mir am liebsten sagen, das kannst du doch jetzt nicht wagen. Also die Rechnung sehen wir gerade mal vorne. Wir haben mit 32'000 angefangen, 22'000 sind weggegangen von alleine, sind nur noch 10'000 geblieben und dann tun 9'700 mit der Hand zum Maul und die anderen schlecken. Es sind nur noch 300. 300, das ist vielleicht so viel, wie wir da oben und unten im klassischen Gottesdienst miteinander sind. So viel etwa. Und jetzt müssen wir wissen, die Midianiter sind ihnen gegenübergestanden. 135'000 Midianiter. Boah. Am Anfang, mit dem Kriegsvolk, das er hatte, ist das eine Rechnung 4-1. Das heisst, ein Israelit hätte gegen 4 Midianiter müssen kämpfen. Ich würde am liebsten die Männer fragen, traut ihr euch das zu? Einer gegen 4. Also denn diejenigen heimgeschickt haben, die Schiss in der Hose hatten, ist die Rechnung schon ganz anders gewesen. 135'000 Midianiter zu 10'000 Israeliten sind 13,5 Midianiter. Also die Midianiter sind nicht halbe Portionen gewesen. Das ist eine statistische Zahl. Eine gegen 13,5 Midianiter, das ist ja heftig. Jetzt hätte er aber noch mehr sollen heimschicken und sind nur noch 300 vorig geblieben. Das heisst, einer hätte gegen 450 sollen kämpfen. 450, ein einziger. Da muss doch jedem klar sein, hey, sorry. Nicht möglich, oder? Das ist nicht realistisch, also, und das noch mit dieser ungeübten Schar. Das sind keine super ausgebildeten Kriegsleute gewesen. Die Sache ist doch wirklich aussichtslos. Aber Gott hat immer wieder gesagt, nein, es ist zu viel, es ist zu viel. Gott will nicht mit der grossen Masse seine Sieg erringen. Ich sehe immer wieder, wie Gott auf wenige und Einzelne setzt. Denn es gilt das, was in Sacharja 4,6 steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das sehen wir bei dieser Geschichte nachher, ganz deutlich, dass es nicht durch Heer und Kraft und Macht und Waffe und so weiter, sondern durch seinen Geist hätte es passieren sollen. Gott will nicht unsere Stärke, sondern unser Vertrauen. Und das Vertrauen, wenn einer gegen 450 steht, das muss da sein. Weil menschlich gesehen ist es ja aussichtslos. Viele Leute hätten nicht gedacht, und manchmal überlegt man sich das gar nicht so, dass die kleine Schar von diesen Jüngern, das sind 12 gewesen, und dann hat es einen weiteren Kreis gegeben, und, aber im Gegensatz zu dem römischen Reich ist das eine verschwindend kleine Menge gewesen, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen eine Revolution anbricht, wo das komplette römische Reich eigentlich über den Haufen rührt, auf den Kopf stellt. Damals die ganze römische Kultur auf den Kopf gestellt durch die Kraft vom Evangelium. Ein paar wenige Leute, die voll und ganz mit Gott rechnen und sich auf ihn einlösen. Ich finde es traurig, wenn ich manchmal, also ich bin mega gern in grossen Gemeinden, in sehr grossen Gemeinden, ich rede sehr gern von vielen Leuten, aber was mich traurig macht manchmal in sehr, sehr, sehr grossen Gemeinden ist, dass man dann sagt, schau auf uns. Wir machen es richtig. Wir können, schau, wie viel wir sind. Wenn alle so wären wie wir, da kommt dann recht schnell Stolz auf. Man schaut, wie viele Leute in den Gottesdienst kommen, wie viele Leute mitschaffen. Das Interessante finde ich, es kann sogar Erweckung geben in einer Gemeinde und die Gemeinde schrumpft. Und ich würde trotzdem von Erweckung reden. Weil es geht letztlich bei Erweckung darum, wie viel Herzen sich ganz auf Gott einlösen. Und nicht darum, um eine Masse zu zeigen, wo gar nicht klar ist, was eigentlich in den einzelnen Herzen wirklich abgeht. Es ist Gott lieber, mit wenig zu arbeiten, aber mit Leuten, die ihm sein volles Vertrauen aussprechen. In der Bibel lesen wir, dass Gott den Demütigen Gnade gibt, die nicht eitel und stolz werden und auf ihren eigenen Erfolg sich etwas einbilden. Also passen wir auf, dass wir Gottes Segen nicht durch große Propaganda zerstören. Aber wie schnell passiert es, wenn einem etwas gelungen ist, dass man es auf die eigene Fahne schreibt? Und ich denke, der Erfolg im Reich Gottes, der liegt nur im demütigen Verzicht auf die eigene Kraft, aufs eigene Können. Gott will das einsetzen. Gott will deine Begabung einsetzen. Das ist alles gut, deine Stärke. Aber deine Stärke wird nicht lange. Er wird da segnen, wo man alles in seine Hand legt. Und jetzt darfst du dich selber entscheiden, willst du dir selber vertrauen oder willst du Gott vertrauen? Gott bedient sich ganz oft schwache Mittel. Das sehen wir in der Bibel an vielen Stellen. Da sehen wir zum Beispiel bei Mose, wie er einen kleinen Stab überkommt. Und was der Stab alles bewirkt. Was aus dem Stab nachher alles wird und aus Kleinem wird Großes. Der David, wo dem Riesen Goliath entgegensteht, er selber ein kleiner Bub, hat nur 5 glatte Steine. 5 kleine glatte Steine. Beim Elia, da sehen wir, wie er nur eine Handvoll Mehl hat und wenig Öl. Und Gott segnet es. Gott macht viel draus. Oder der Bub, wo bei dieser Predigt dabei ist, wo Jesus 5000 und noch mehr Leute erzählt aus dem Reich Gottes. Und alle Leute haben Hunger und der Bub hat 5 Brot und 2 Fische. Da denkt man doch auch, es ist nicht möglich, 5000 und noch mehr Satz zu machen damit. Aber er gibt das Wenige, was er hat, stellt er Gott zur Verfügung und Gott macht etwas Gewaltiges draus. Der 5. Punkt, lass dich ermutigen. Wir lesen weiter im Richter. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon: Steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Er überkommt also schon Zusage über: Ich has in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Und ein paar Vers weiter. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Der Gideon, der ist schon bei seiner Berufung, bei seinem Auftrag, ist er schon ermutigt worden. Wer die Geschichte nicht kennt, kann sie im Kapitel vorher lesen. Mit dem Wollevlies, das er ausleiht, wo einmal feucht, einmal trocken ist. Je nachdem, was er betet hat. Das war schon eine riesige Ermutigung für ihn. Und jetzt kommt er da zu dem Lagerführer. Und es sind rauche Männer. Kriegsmänner. Was würde man erwarten, wenn man zum Lagerführer kommt? Was haben die für Themen? Die würden doch eigentlich irgendeinen dreckigen Witz machen oder keine Ahnung von der letzten Schlacht erzählen, wie viel sie umgebracht haben und sich brüstet. Aber nein, da erzählt einer einem anderen seinen Traum. Männer, jetzt müsst ihr mir helfen, wie oft habt ihr schon einem anderen einen Traum erzählt? Ist nicht gerade alltäglich wahrscheinlich. Jetzt erzählt der einem anderen, was er träumt. Der andere kennt schon die Auslegung. Und der Gideon kommt genau zu dieser Zeit mit seinem Diener unter dort an. Jetzt muss man doch sagen, ist das Zufall? Das ist genau so von Gott geführt. Es ist kein Zufall. Gott ermutigt jetzt den Gideon auf eine ganz besondere Art und Weise. Und er ermutigt ihn auch, dass er ihm einen Freund an die Seite stellt. Wenn du dich alleine fühlst in deinem Dienst oder wenn du mit Gott so unterwegs bist, dann bete darum, dass er dir einen Freund an die Seite stellt. Oder schau mal links und rechts in der Gemeinde. Vielleicht siehst du gerade einen. Wenn du dich von Gott senden lässt, dann wirst du überrascht sein, wie er immer wieder Ermutigungen für dich parat hat. Nicht du musst es machen, sondern er sagt, ich mache es. Ich werde den Sieg erringen. Und schaut, ich habe vorher schon gesagt, wir sind sicher 300 Leute heute Morgen, du oben, unten. Wenn wir alle miteinander würden Gott so vertrauen, wenn wir uns ihm würden aussetzen und sagen, Gott, brauchst du uns? Du sollst es machen durch uns. Was könnte das nicht Gewaltiges bewirken? Sechste, bist dabei, wenn Gott Sieg erringt. Es ist so, ich werde einen kleinen Teil erzählen. Sie haben dann vom Gideon eine Fackel, einen Krug und eine Posaune in der anderen Hand bekommen. Sind ja nicht gerade so die gängigen Waffen, wenn man so würde, als Militär denken. Und dann haben sie sollen auf sein Kommando in drei Abteilungen sich ums Lager machen und sollen auf sein Kommando Lärme machen und Licht machen. Bevor der Gideon jetzt aber überhaupt erst einmal einen Schritt gemacht hat, hat er schon gewusst, Gott hat uns den Sieg geschenkt. Und letztlich, wenn man die ganze Geschichte anschaut, irgendein Kriegsmann, der dabei war, hat müssen sagen, hey, eigentlich bin ich nur ein Statist. Was mache ich schon? Sie haben nicht 1:1 gekämpft, die 450 gegen 1. Sie haben einen Krug, eine Fackel und eine Posaune gehabt. Eigentlich sind sie nur Statisten gewesen und konnten zuschauen, wie Gott den Sieg erringt. Und so ist es immer wieder, wenn Gott seinen Sieg erkämpft. Er gebraucht menschliche Werkzeuge, aber wenn die Menschen, die sich brauchen lassen, sich umschauen, müssen sie sagen, eigentlich ist es nicht mein Verdienst. Ich kann es nicht auf meine Kappe schreiben. Im Grunde genommen habe ich nichts dazu beigetragen. Und der letzte Punkt. Gib Gott alle Ehre, die ihm gebührt. Da lesen wir im Kapitel 7. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab den Midianitern entgegen und nehmt ihnen die Wasserstellen weg bis nach Betbara und auch an den Jordan. Jetzt haben wir das Problem, das, was der Gideon jetzt gemacht hat, ist ausdrücklich gegen Gottes Gebot gewesen. Gott hat gesagt, er wird mit diesen 300 wird er seinen Sieg erreichen. Und was macht der Gideon? Er ruft plötzlich noch andere dazu, wo eigentlich der Sieg schon längst festgestanden ist. Ruft andere dazu und wird ihnen Anteil geben an dem Sieg. Aber das ist nicht im Sinn von Gott. Warum macht der Gideon das? Er ist ungehorsam. Warum macht er das? Vielleicht überkommt er in dem Moment Schiss über und denkt, was passiert, wenn ich heimkomme und die merken, wir mit diesen 300 Männern haben wir das ganze Kriegsvolk zerschlagen. Was höre ich denn? Wie denken die über mich? Was reden sie über mich? Vielleicht sollte ich sie lieber mit auf die Seite nehmen, dass sie auch denken, wir gehören dazu. Aber es ist ganz und gar nicht das gewesen, was Gott hat wollen. Wenn wir das Kapitel später schauen, sehen wir, wie das Volk Israel ungehorsam geworden ist und wie der Ungehorsam auch vom Gideon zu neuen Verwicklungen geführt hat, zu neuem Streit, zu Unfrieden geführt hat. Und er ist dann sogar angestanden im Kapitel 8, Vers 2 und sagt zu den Leuten nach dem Sieg, was habe ich, Gideon, tun, wo eurer Tat, ihr Israeliten, gleich ist. Er hat gesagt, was bin ich denn? Ich habe nichts gemacht. Gott hat das schon gar nicht erwähnt. Ihr seid die Helden, ihr Israeliten, wow, ihr seid super. Er hat Gott der Ehre beraubt. Wie wenn man das anschaut, muss man sagen, er hätte gar nicht den Sieg können erringen. Aber er hat plötzlich die Israeliten, sogar die, die er noch dazugerufen hat, die vorher mit Schiss in der Hose heimgegangen sind, hat er gelobt und hat sie als gut angestellt. Das Wort hat zwar Menschen in dem Moment beruhigt, aber Gottes Zorn hat es erregt. Menschlicher Ehrgeiz, wo Gott die Ehre raubt, ist recht gefährlich, kann gefährlich werden. Weil der Sieg und er gehört Gott allein. Und das wünsche ich dir, in der Gemeinde bei uns, das wünsche ich dir in deinem eigenen Leben, dass du das kannst erleben, wie Gott dich als Schwacher braucht, wie er dich einsetzt. Und dann gib Gott die Ehre. Gib ihm die Ehre über dein Leben, was er alles bewirkt. Und wenn du an einem Punkt merkst, auch heute durch die Predigt durch, ich bin vielleicht wo dabei, wo ich eigentlich gar nicht reingehöre in den Dienst. Oder ich brauche Ermutigung. Oder ich will dabei sein. Ich will mit Gott das festmachen. Ich will dabei sein und auch zu ihm dazugehören. Ich will Sieg mit ihm erreichen, wo er erringt. Dann komm hinterher. Du darfst zum Gebetsteam kommen. Und es wird mit dir betet. Leg das vor Gott ganz offen da und tu ihm wieder ganz neu dein Vertrauen aussprechen. Und dann, wenn wir miteinander Gott die Ehre geben. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir die Geschichte dürfen, in der Bibel aufgeschrieben haben. Danke, dass wir sehen, wie du Sieg erringst. Und du siehst, wie schwach ich mich manchmal fühle, wie schwach wir sind. Ja, du hast uns Begabungen gegeben, die dürfen wir einsetzen, du willst uns brauchen, aber letztlich wirst du den Sieg erringen. Einzelne Lebenslagen. Du bist der Herr. Ich danke dir, dass wir es nicht selber mühen. Und ich bitte dich, komm dir wieder ganz neu in unser Leben rein. Füll du uns. Wir wollen dir miteinander Ehre geben. Über all dem, was du bei uns in der Gemeinde schon tun hast. Über all dem, was du in unserem Leben bewirkt hast. Dir gehört alle Ehre. Wir wollen zu dir aufschauen. Du bist würdig. Du sitzt nämlich auf dem Thron. Du hast den Sieg schon erringt. Für alle Zeiten sollst du mein Gott bleiben. Du bist der Einzige, dem mein Lob gebührt. Wir wollen dich anbeten.